Ich würde noch gerne einmal kurz beten und dann können wir anfangen. Danke, himmlischer Vater, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, Herr, dass er ein Leben lebt, das wir nicht leben können, Herr, dass er ans Kreuz gegangen ist, Herr, unser Kreuz getragen hat, das wir verdient haben. Danke, dass Jesus unsere Schuld am Kreuz getragen hat, Herr, für unsere Sünden gestorben ist, auferstanden ist, Herr, am dritten Tag, dass er lebt, Herr, und danke, dass diese ganze Botschaft von Anfang bis Ende uns so eine Seligkeit schenkt, so einen Frieden, so eine Ruhe schenkt, Herr. Danke für jeden von uns, der diese Botschaft schon kennt. Danke für jeden, der sie hört, Herr. Und ich danke dir auch für jeden, den du noch retten möchtest, Herr. Bitte hilf uns, diese Botschaft, diese rettende, frohe Botschaft auch in die Welt zu tragen, Herr, zu verkündigen, Herr. Wir als deine Kinder dürfen diese Botschaft kennen. Wir sind ihre Verwalter. Und deswegen wollen wir sie auch treu verkündigen, Herr. Wer könnte sie verkündigen, wenn nicht wir? Deswegen rüste uns zu, jetzt auch in der nächsten Stunde, dass wir ja, mehr verkündigen, Herr, ermutigt werden, Werkzeuge an die Hand bekommen, Herr, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, über dich, über deinen Sohn. Bitte schenke uns Aufmerksamkeit, auch wenn Müdigkeit da ist, Herr. Hilf uns einfach, zuzuhören, was wir so alles lernen dürfen. Amen. Amen. Wie viel Zeit habe ich?
Keine Begrenzung.
Wie lange hat Daniel gestern gemacht?
Ich habe 50 Minuten gemacht.
Okay, das ist eine Ansage.
Der kindischen Sprech haben wir uns gelernt, man guckt auf den, der am müdesten ist, und wenn er einschläft, dann weiß man auch schon auf. Das funktioniert hier nicht.
Genau, das Thema für heute Morgen, ich nenne es extra Thema, nicht Predigt, es ist wirklich ein Thema, aber Paul hat mir erlaubt, Paul hat erlaubt, im Rahmen der Freizeit auch ein Thema zu machen. Also es ist sehr viel Anwendung, sonst hat man vielleicht in der Predigt nicht immer so viel Zeit, aber eigentlich ist die ganze nächste Stunde eigentlich pure Anwendung. Deswegen ist es hoffentlich auch ein bisschen entspannter für diejenigen, die etwas müde sind. Und das Thema ist das Evangelium teilen, praktische Schritte. Wie kann man über Gottes Wort sprechen? Ups. Das kann ich brauchen. Ich habe zwei Ziele mitgebracht unter diesem Thema. Und zwar erstens möchte ich euch heute zeigen, dass jedes Kind Gottes, jeder Gläubige, ein treuer Zeuge sein kann. Also es braucht keine besondere Gabe oder irgendwas, sondern jeder, der an Gott glaubt, der an Gott festhält, kann ein Zeuge sein, kann ein treuer Evangelist sein, kann ein treuer Missionar in seinem jeweiligen Umfeld sein, sei es in eurer Schule, bei euch auf der Arbeit, in der Uni, sei es auch in euren Familien, einige haben ungläubige Familienmitglieder, Eltern, Geschwister. Ihr könnt Zeugen sein, auch draußen, in der Straße, im Straßenverkehr, beim Einkaufen, beim Zahnarzt. Also es gibt so viele Schnittstellen, wo wir einfach Menschen begegnen. Und in all diesen Schnittstellen dürfen wir ein treuer Zeuge sein. Das ist möglich. Und zweitens will ich euch zeigen, dass Evangelisation auch nichts Unangenehmes ist. Manchmal verbindet ihr mit Evangelisation etwas Unangenehmes, unangenehme Gefühle, irgendwie, weil wir vielleicht auch selber negative Erfahrungen hatten, weil wir Druck erleben, vielleicht ja, hat uns jemand sogar schon mal verspottet. Oftmals wissen wir auch gar nicht, ja, wie kann ich denn über Gott reden? Wir dürfen auch nicht vergessen, auch als Kinder Gottes, wir haben Fleisch in uns, das gegen unseren Geist streitet. Ja, der Geist drängt uns zu predigen, aber irgendwie unser Fleisch will uns davon abhalten. Es ist immer so ein Zwiespalt und irgendwie ja, trauen wir uns dann manchmal auch gar nicht zu sagen, beißen uns dann selbst, tun vor Gott Buße, bitten ihm Vergebung, dass wir nichts erzählt haben. Und so ging es mir auch heute noch. Es ist ein, denke ich mal, lebenslanger Wachstumsprozess. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, mir eine Lüge zu erzählen. Ich habe irgendwann gesagt, okay, Predigen, Evangelisation ist für mich unangenehm. Vielleicht ist es gar nicht meine Gabe. Ja? Es gibt Menschen, die können das gut. Es gibt Menschen, die können so einfach über Jesus reden. Vielleicht muss ich das gar nicht tun. Ich habe gesagt, okay, es gibt Evangelisten. Ich lebe lieber mein stilles Christsein. Für mich privat, aber Gottes Wort, Predigten, Gespräche mit Geschwistern, mit Brüdern haben mir dann doch sehr deutlich gezeigt, dass Gott möchte, dass wir sein Wort verkündigen. Also Gottes Wort ist da so deutlich, dass jeder von uns Gottes Wort verkündigen soll, verkündigen darf. Ich habe auch gerade gebetet, das hat mich auch so damals so ein bisschen überführt, dass wir kennen diese Botschaft. Also Kinder Gottes kennen das Evangelium und nur wir können das Evangelium auch teilen. Deswegen sollen wir es auch teilen, dürfen es teilen. Aber die Frage ist natürlich, wie? Und ich bin dann bei meiner Suche auf ein tolles Buch gestoßen. Ich habe es vor 3 Jahren entdeckt. Ich habe es jetzt vor einem halben Jahr nochmal gelesen. Diese Woche nochmal. Es ist das Buch von John Lennox. Und was John Lennox macht, was für mich sehr hilfreich war, einfach praktische Theologie. Also ganz viele Zeugnisse, wie er im Alltag, und er ist Mathematikprofessor, sehr intelligent, Professor an der Oxford-Universität, also da treffen sich die Intelligentesten der Intelligentesten. Und unter ihnen evangelisiert er. Ja, er hat auch sehr früh schon Druck erfahren. Professoren merken sehr früh, auch ein Nobelpreisträger, der Mann hat Potenzial, holen ihn in einen Raum rein, sagen, Lennox oder John, möchtest du wirklich Professor werden, willst du Karriere machen? Er sagt ja. Dann sagen diese Professoren, ja, die um dich herum stehen, stell dir vor, du bist da so ein junger Student, um dich herum stehen Menschen, zu denen du aufschaust, die sagen dir, John, du musst dich von Gott lossagen. John hat sich nicht von Gott losgesagt, ist dennoch, hat Karriere gemacht, ist Wissenschaftler, also man kennt ihn vielleicht. Und sein Buch fand ich super hilfreich, also einfach weil es praktische Theologie ist. Und nichts anderes wollen wir auch heute Morgen machen, praktische Theologie. Es wird, wie gesagt, keine Auslegung sein, sondern wirklich einfach, wie kann man praktisch Gottes Wort teilen. Was John Lennox gemacht hat, was für mich sehr hilfreich war, ist Wissen zu teilen. Auf dem Buch steht zwar nur Mut, also oftmals haben wir das Gefühl, uns fehlt Mut. Aber ich denke, was uns oft fehlt und was uns am Ende Mut schenkt, ist, wenn wir einfach herausfinden, okay, wie kann ich denn eigentlich Gottes Wort teilen? Wie kann ich das in kleinen Portionen machen? Welche kleinen Schritte gibt es? Und John Lennox gibt uns eben ganz viele kleine Schritte, wie wir von Anfang bis Ende Gottes Wort teilen können. Und ich dachte, vielleicht eine Illustration, ein bisschen an die Fahrschule, ans Autofahren. Als ich zum ersten Mal im Auto saß, ich habe mich so unsicher gefühlt, vor allem die zweite Autofahrt ging auch direkt in die Stadtmitte, Stadtverkehr. Ich habe mich so unsicher gefühlt, hatte so Kopfschmerzen, weil ich so lange mich konzentrieren musste. Selbst als ich dann den Führerschein hatte, habe ich mich immer noch unwohl gefühlt. Also selbst heute nach dem Thema, nach der Stunde, auch wenn ihr dann vielleicht eher wisst, okay, wie kann man Auto fahren oder wie kann man evangelisieren, das macht euch nicht zu Profis. Also Evangelisation und auch Autofahren, man muss es üben. Es hat mich, keine Ahnung, viele Monate, vielleicht auch Jahre gekostet, bis ich mit meinem Auto verschmolzen bin gedanklich und schon weiß, wie groß es ist und so weiter. Also so ist ja auch Evangelisation, ihr werdet es nicht einfach hier lernen, sondern ihr müsst rausgehen, ihr müsst evangelisieren und ihr müsst es praktisch für euch erfahren, wie könnt ihr mit euren Gaben, mit euren Talenten, die Gott euch gegeben hat, wie könnt ihr praktisch evangelisieren in eurem Umfeld. Deswegen auch das ist heute so ein bisschen, um eure Erwartungshaltung ein bisschen vielleicht zu mindern. Ihr werdet jetzt nicht Profi-Evangelisten, aber ihr werdet zumindest etwas Hilfreiches an die Hand bekommen, wie ihr in eurem Umfeld ganz praktisch Gottes Wort teilen könnt. Genau, und bevor ich gleich zum ersten Punkt komme, vielleicht noch eine ganz kurze Vorbemerkung. Es gibt eigentlich noch einen Schritt Null, habe ich schon ein bisschen erwähnt, habt ihr sicherlich auch Mittwochabend oder gestern gehört. Der Schritt Null ist natürlich unser Herz, also Evangelisation beginnt immer erstmal hier. Darüber will ich heute nicht sprechen, aber natürlich müsst ihr erstmal selbst ein Christ sein. Ihr müsst Gott kennen, ihr müsst Gott lieben, ihr müsst Licht in euch haben, um überhaupt Licht zu teilen. Also so ein Leuchtturm an der Küste sieht vielleicht schön aus, aber wenn da kein Licht leuchtet, dann bringt dieser Leuchtturm niemanden etwas. Also braucht ihr selber erst von eurem Leben Licht, damit ihr dieses Licht auch wirklich teilen könnt. Wenn ihr selber nicht für Gott brennt, dann könnt ihr Gott auch nicht in eurem Leben verkündigen. Und wenn Licht in euch drin ist, dann kann man es auch nicht verstecken. Also Licht ist sichtbar, egal was man tut. Wenn ihr wirklich Kinder Gottes seid, dann werdet ihr auf Situationen treffen, wo ihr Rechenschaft üben müsst. Habt ihr sicherlich auch am Mittwochabend ein bisschen besprochen. Ja, wir sollen von unserer Hoffnung Rechenschaft abgeben. Deswegen wird sicherlich jeder von euch solche Situationen begegnen und deswegen wird auch für euch das Thema heute hoffentlich hilfreich sein. Okay, kommen wir zum ersten Schritt der Evangelisation. Der erste Schritt ist der erste Kontakt. Wir haben insgesamt 7 Schritte. Und der erste Schritt heißt der erste Kontakt. Und ich werfe die Frage vielleicht einfach mal in den Raum. Was denkt ihr denn, wo beginnt Evangelisation? Also ganz einfach. Ja, vielleicht noch ganz kurz. Evangelisation ist etwas, wo man redet. Ja, also ganz einfach, wo beginnt Evangelisation?
Im Gebet.
Im Gebet. Aber jetzt vielleicht praktisch, zwischenmenschlich. Also das ist sozusagen Schritt Null. Ja, wir sind gläubig, wir beten. Aber vielleicht der erste Schritt. Ihr denkt zu kompliziert. 5 Buchstaben, vielleicht manchmal auch 2 Buchstaben, manchmal 3 Buchstaben.
Hm?
Also das ist der erste Schritt. Also noch nicht aufschreiben, aber... Der erste Schritt, das beginnt einfach mit einer Begrüßung. Also ich will damit eher sagen, wir müssen jemanden kennenlernen. Evangelisation, manchmal haben wir sowas Kompliziertes im Kopf, wir bauen uns da sonst was auf, dass wir irgendwie vergessen, ja eigentlich beginnt Evangelisation einfach mit einem Gespräch. Wir begrüßen jemanden, wir lernen jemanden kennen. Manchmal ist es schwierig, mit jemandem Neuen zu sprechen, also für mich besonders. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, aber irgendwie mir fiel es so lange schwer, neue Menschen kennenzulernen. Es hat Jahre gebraucht, zu lernen, mit Menschen zu kommunizieren. Und Kommunikation beginnt mit einem Hallo. Und um ein Gespräch aufrechtzuerhalten, gibt es ein gutes Hilfsmittel, und das heißt Fragen. Manchmal gibt es Situationen, wo wir natürlich direkt zum Evangelium kommen. Es gibt Situationen, wo wir direkt ins kalte Wasser springen, sei es in der Gemeinde selbst. Ja, wenn man in der Gemeinde Besucher trifft, natürlich kann man sie direkt zu Jesus Christus fragen. Aber in der Welt sieht das oft nicht so aus. Und das ist eher so heute der Kontext. Wie sieht es im Alltag aus? Und oftmals dauert dieses erste Hallo, manchmal sind es Tage. Manchmal begegnet man sich im Flur, in der Schule, begrüßt sich, lernt sich einander kennen. Und irgendwann fängt man vielleicht an, Fragen zu stellen, einander kennenzulernen. Und dazu will ich euch ermutigen, Leute zu beginnen, kennenzulernen. Ja, das ist so der erste Schritt, das ist der erste Kontakt, Menschen kennenzulernen und zu evangelisieren. Ihnen Fragen zu stellen. Und der zweite Schritt ist dann, Menschen so lange Fragen zu stellen, bis man irgendwann vielleicht selber mal eine Frage bekommt. Bei 1. Petrus heißt es ja, wir sollen Rechenschaft üben. Das heißt, es ist etwas, wir werden gefragt und wir geben über unsere Hoffnung Rechenschaft ab. Das heißt, ihr könnt Evangelisation auch so betreiben, ja, wenn es euch vielleicht selber schwerfällt, direkt zum Punkt zu kommen, direkt ins kalte Wasser zu springen, dass ihr Menschen einfach so viele Fragen stellt, wie sie vielleicht euch Fragen stellen. Und es hört sich vielleicht so ein bisschen einfach an, aber das ist Evangelisation. Also das ist auch mein Wunsch. Ja, Evangelisation muss nicht unangenehm sein. Es beginnt einfach nur mit einer normalen Unterhaltung, mit einem normalen Gespräch. Und ein guter Anfang, gute Fragen sind oftmals einfach alltägliche Fragen, so wie ihr Menschen kennenlernt. Und es kann manchmal, besonders bei neuen Menschen, auch viel Kreativität erfordern, Fragen zu stellen. Also wie gesagt, ihr müsst das lernen im Alltag, wenn es euch vielleicht schwerfällt, Menschen kennenzulernen, Menschen Fragen zu stellen. Das ist eine kreative Aufgabe, manchmal weiß man gar nicht, was kann man Menschen fragen, aber mit der Zeit kommt man rein und lernt auch das. Vielleicht ein paar Beispiele. Ich wurde schon zweimal von ADAC abgeschleppt, weil ich irgendwie liegen geblieben bin. Und meine Standardfrage ist inzwischen ADAC einfach, was empfehlt ihr mir eigentlich für ein Auto? Und dann beginnt meistens Gespräch, sind Menschen, die lieben Autos, die kennen sich mit Autos aus, dann fangen sie an zu reden und da lernt man dann Menschen schon einfach in dieser kurzen Autofahrt bis zur Werkstatt ein bisschen kennen. So wie ich ADAC-Leute kennengelernt habe, sind die auch sehr gerne sehr gesprächig, weil die den ganzen Tag nur im Auto sitzen. Also seid wirklich kreativ. Also ich weiß nicht, beim Friseur kann man fragen, was war so die interessanteste Frisur, die ihr so hattet? Was war der interessanteste Kunde, Person, wie auch immer, Taxifahrer? Ich bin jetzt ja erst einmal gefahren. Aber die einfachste Frage ist, was war so die interessanteste Strecke? Was war die weiteste Strecke? Also man kann wirklich sehr kreativ sein, besonders bei neuen Menschen, besonders wenn man weiß, okay, ich kenne ihn nicht so gut, dann stellt interessante Fragen, seid eine interessante Person und unterhaltet euch mit den Menschen. Das ist wirklich der erste Schritt. Lernt sie kennen auf Arbeit. Ich finde, die einfachste Frage, ins Gespräch zu kommen, ist, was habt ihr so am Wochenende gemacht? Ja, oder was macht ihr am Wochenende? Also lernt die Menschen um euch herum kennen, stellt ihnen Fragen. Ich kann jetzt nicht auf jedes Beispiel eingehen, aber lernt Fragen zu stellen, lernt viele Fragen zu stellen und irgendwann kommt dann vielleicht auch mal eine Frage zu euch. Und das ist dann schon der zweite Punkt. Ihr habt vielleicht so viele Fragen gestellt, dann fragt euch jemand oder vielleicht habt ihr so viele Fragen gestellt, habt gemerkt, okay, mein Gegenüber ist nicht so gesprächig, ich erzähl mal selber was von mir. Habt vielleicht irgendwo Gemeinde in den Raum geworfen, dann kommt der zweite Schritt. Und habt ihr Mittwochabend sicherlich viel behandelt, aber der zweite Schritt lautet, Verantwortung zur Rechenschaft wahrnehmen. Verantwortung zur Rechenschaft wahrnehmen. Dieser zweite Schritt, er muss nicht unbedingt in derselben Minute folgen, nicht unbedingt am selben Tag. Ich persönlich habe es auch schon erlebt, ich habe jemandem mal erzählt, dass ich in eine Gemeinde gehe und erst Jahre später kam dann eine Rückfrage dazu. Bei mir war es so, ich habe mit einem Arbeitskollegen mal erzählt, dass ich in eine russlandsdeutsche Gemeinde gehe, dann brach der Russland-Ukraine-Krieg aus und hat er mich gefragt, wie es eigentlich in der Gemeinde ist bei uns, ob es da irgendwie Parteiungen und so weiter gibt, wie wir als Gemeinde umgehen und so weiter, generell als russlandsdeutsche Gemeinde. Das kam erst Jahre später, dass ich Rechenschaft abgeben durfte für das, was wir als Gemeinde eigentlich machen. Deswegen dieser zweite Schritt, er muss nicht unmittelbar folgen. Es kann aber auch Monate und Jahre dauern, bis irgendjemand mal auf euch zukommt und euch eigentlich zu eurer Gemeinde fragt. Aber wenn irgendeine Frage kommt, dann seid bereit, Rechenschaft abzulegen. Ja, wenn euch jemand zur Gemeinde fragt, dann sagt einfach nicht, oh nee, ich will eigentlich gar nichts darüber erzählen oder euch vielleicht über Jesus Christus erzählt, fragt oder irgendwas. Seid bereit zu sprechen, seid bereit, Rechenschaft über euren Glauben abzulegen. Ja, wenn da Glaube ist, dann ist es für euch auch möglich, was darüber zu erzählen. Genau, dann ist es euch möglich, was darüber zu erzählen. In 1. Petrus 3,15, ihr habt euch den Vers am Mittwochabend angeguckt, da ist ja dieses Wort Verantwortung üben zur Rechenschaft. Und dieses Wort Verantwortung, ich weiß nicht, ob Paul das auch im Griechischen gezeigt hat, es ist dieses Wort Apologie, also Apologetik. Ja, hat Daniel bestimmt gestern auch irgendwie reingeworfen, den Begriff Apologetik. Das hört sich erstmal so nach etwas super Intellektuellem an. Deswegen haben wir manchmal vielleicht so ein bisschen Angst, irgendwie unseren Glauben zu erklären, zu verteidigen. Aber es ist im Grunde gar nichts groß Kompliziertes. Den Glauben zu verteidigen lernt man, wenn man es tut. Also Evangelisation, Apologetik ist eine sehr praktische Aufgabe. Und auch da will ich euch ermutigen, zu evangelisieren und es praktisch zu lernen. Und es gibt auch wirklich hilfreiche Bücher, die euch so ein bisschen helfen, euch auf Fragen vorzubereiten. Also einfach zwei Bücher. Es gibt ganz, ganz viele Bücher dieser Art. Das habe ich bei uns im Evangelisationsschrank gefunden. Das heißt, das kann ich nicht glauben. Ich habe es immer so nebenbei gelesen. Es sind immer so ganz, ganz kurze Fragen und ganz, ganz kurze, präzise Antworten. Also Fragen zur Bibel, wo die Bibel herkommt, Fragen zu Jesus, Fragen zu Gott, Fragen zu schwierigen Bibelstellen und. Also ganz viele kurze Fragen, die man euch vielleicht stellt, hier beantwortet. Also ich fand es super hilfreich, mich einfach mal auch mal mit Fragen zu beschäftigen, die ich gar nicht so kenne. Ich will aber auch gleich sagen, so ein Buch wird euch trotzdem nicht zu perfekten Apologeten machen. Also die meisten Antworten habe ich wahrscheinlich sowieso schon vergessen. Ja? Also wenn man selber Fragen nicht beantwortet, sich selber mit Fragen nicht beschäftigt, vergisst man Antworten manchmal sehr schnell. Aber es ist gut, einfach zu wissen, es gibt Bücher, die euch helfen können. Und sowas Gleiches gibt es auch zur Weihnachtsgeschichte. Also es begab sich aber in jenen Tagen, also ganz viele 25 verschiedene Fragen zur Weihnachtsgeschichte über Jesus, Maria und so weiter. Es gibt so viel Literatur, die uns hilft, vielleicht auch gewisse Fragen schon so ein bisschen vorbereitet zu sein und auch selber einfach in unserem Glauben zu wachsen und fest zu sein. Deswegen nutzt solche Möglichkeiten. Was ich persönlich auch sehr, sehr hilfreich fand, bei der Grundlagen des Glaubenskurs, ich habe den vor, ich glaube, 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren nochmal neu gemacht, aber auch da hört man Fragen von neuen Gemeindebesuchern, die man sonst gar nicht hört. Und ich fand es dann besonders spannend, auch zuzuhören, wie Johann solche Fragen beantwortet. Also einfach auch mal in der Praxis zu hören, wenn ungewöhnliche Fragen kommen, die dann, ja, wo man selber gar keine Antwort kennt, und dann beantworten gottesfürchtige Brüder diese Fragen. Also hört zu, lernt, lest. Und das wird euch sehr, sehr helfen, Rechenschaft zu üben. Und es kann auch sein, vielleicht könnt ihr gewisse Fragen beantworten. Es kann auch sein, dass ihr Fragen nicht beantworten könnt. Also das kommt bei mir sehr, sehr oft vor, dass dann irgendeine Frage kommt und ich habe einfach keine Antwort. Auch da will ich euch dazu ermutigen, nicht Antworten einfach aus dem Finger zu ziehen, sondern sagt ehrlich, ich kann die Frage nicht beantworten. Also es gibt viele, viele Fragen, manchmal Fragen, die wirklich auch lächerlich klingen. Auch da will ich euch bitten, alle Fragen ernst zu nehmen. Ja? Auch wenn die Frage ist zum Beispiel, okay, wenn Gott allmächtig ist, kann er dann so einen großen Stein schaffen, den er selbst nicht mehr anheben kann? Er ist doch allmächtig, warum macht er nicht so einen Stein, den er selbst nicht anheben kann, der so schwer ist? Also die Frage hört sich erstmal lächerlich an, also so schon so ein bisschen spöttisch, aber nehmt selbst solche Fragen ernst, nehmt die Fragen mit nach Hause, studiert und bringt diesen Menschen auch eine gute Antwort und übt wirklich treu Rechenschaft. Seid euch bewusst, dass wir alle Jünger sind und Jünger sein heißt auch Schüler sein. Also wir sind alle Schüler und wir können nicht immer alle Fragen beantworten. Aber nehmt alle Fragen ernst, die euch irgendwelche Menschen stellen, seien sie spöttisch und beantwortet diese Fragen ernsthaft. Das ist ein großes und treues Zeugnis. Genau, soviel zu Schritt 2. Jetzt habt ihr jemanden kennengelernt, habt mit jemandem gesprochen. Wie gesagt, es kann auch Monate, Jahre dauern, bis ihr überhaupt mal so ein bisschen was über Gemeinde erzählen konntet, ein bisschen Rechenschaft üben konntet. Und jetzt natürlich noch der dritte Punkt, von Jesus reden. Ja, wie kann man denn jetzt überhaupt zu Jesus Christus kommen? Das ist oft auch nochmal so eine größere Hürde, den Namen in den Mund zu nehmen und auszusprechen. In der Gemeinde fällt es uns vielleicht einfach, Aber in der Welt wissen wir manchmal gar nicht, ob es passend ist oder nicht, jetzt über Jesus zu reden. Deswegen ist mein Wunsch jetzt mit diesem Punkt, euch ein bisschen die Schwelle zu nehmen, über Jesus zu reden. Und ein Vers, ich weiß nicht, vielleicht können wir die Bibel dazu aufschlagen, Matthäus 10, 32. Mich hat der Vers sehr, sehr ermutigt, über Jesus zu reden. Und ich hoffe, euch ermutigt der Vers genauso. Und wenn ihr ihn nicht markiert habt, ich empfehle, den Vers auch zu markieren, zu behalten, im Kopf zu haben. Ist nicht auch nicht schwer, auswendig zu lernen. Matthäus 10, Vers 32, genau. Dort sagt Jesus Christus, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wenn wir uns in der Welt zu Jesus bekennen, dann wird sich auch Christus zu uns bekennen. Ja, das Gegenteil ist, wenn wir Christus verleugnen, dann wird Christus auch uns verleugnen. Aber habt im Kopf, wenn wir Jesus bekennen, dann wird er sich zu uns bekennen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so ein Bekenntnis ablegt, das schenkt einem unglaublich viel Freude. Also wenn ihr schon mal erlebt habt, von Jesus zu erzählen, das schenkt so viel Freude. Und ich hoffe, dass ihr Jäger dieser Freude seid. Und diese Freude kann man sehr einfach nachjagen, indem man Christus bekennt in seinem Umfeld. Und so ein Bekenntnis muss auch gar nicht so lang sein. Ja, mein kürzestes Bekenntnis bestand bisher aus zwei Worten. Der gleiche Kollege, der mich auch zu dieser Kriegssituation gefragt hat, zu unserer Gemeinde, er hat gefragt, ja, wie ist es in eurer Gemeinde? Gibt es da so in Russland, Ukraine, gibt es da so Parteiungen? Und ich meine, dass wir als Gemeinde im Team Jesus sind. Also ein zweiwörtiges Bekenntnis, Team Jesus. Also natürlich kann man es ein bisschen ausführen. Ich meine, meistens sind die Bekenntnisse 4, 5 Wörter lang. Ich glaube an Jesus oder ich glaube an Jesus Christus. Aber so ein Bekenntnis muss gar nicht lang sein und ist ein erster kleiner Schritt in der Evangelisation. Manchmal denken wir, jedes Mal, wenn ich mit einem Menschen rede, muss ich jetzt von 1. Mose bis Offenbarung 22 alles erklären. Aber oftmals ist es nur so ein kleines Bekenntnis, wo wir einfach den Namen Jesu in unseren Mund nehmen und sagen, dass wir an ihn glauben. Mein Arbeitskollege, dem ich dann davon erzählt habe, hat mich leider nichts weiter gefragt. Also das Gespräch war dann auch da leider beendet. Vielleicht kommt es irgendwann wieder zurück. Aber es gab auch andere Situationen, sogar im selben Kontext. Es war auch ein anderer Arbeitskollege, der dann auch über Russland und so weiter den Krieg gefragt hat. Wir sind aufs Thema Leid gekommen. Und da konnte ich dann auch von Jesus erzählen und von unserer Hoffnung, die wir haben können. Davon, was die Bibel auch zu Krieg schreibt. Und welche Hoffnung wir haben dürfen als Christen, zu wissen, wir werden leben. Und ihn hat es sehr interessiert. Er hat dann weitergefragt. Also wir begegnen im Alltag verschiedensten Menschen. Menschen, die sich dafür interessieren, was sie glauben. Menschen, die sich aber auch gar nicht dafür interessieren. Und da will ich euch dazu ermutigen, wenn ihr Christus bekennt, wirklich eurem Gegenüber auch anzuschauen, zu beobachten, wie er reagierte darauf und auf diese Reaktion auch sensibel zu reagieren. Manchmal reagieren Menschen gar nicht, manchmal überhören sie es auch, manchmal erdrückt es sie auch. Wir kennen ihre Vorerfahrung nicht, aber achtet wirklich darauf, ob die Menschen sich dafür interessieren oder nicht. Manchmal kann man direkt weiter einhaken und mehr erzählen, aber manchmal bleibt es auch bei dem Erkenntnis und ihr müsst da auch nicht traurig sein. Im Alltag haben wir oftmals weitere Möglichkeiten, Menschen von Christus zu erzählen. Ich hatte selber schon Möglichkeiten, wo ich mit jemandem mal im Auto über Jesus gesprochen habe. Ich habe irgendwann gemerkt, er ist einfach nur stumm geworden, leise, irgendwie so anteilsnahmslos. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe dann das Thema gewechselt, wir haben über was anderes geredet und irgendwann kam er dann selber nochmal auf mich zu, also nachdem er es vielleicht ein bisschen verarbeitet hat. Auch da will ich euch ermutigen, zu diesem dritten Schritt, zum Bekenntnis, Jesus zu bekennen. Und von da an dann weiter zu schauen, wie man vielleicht die Beziehung weiter bauen kann, wie man vielleicht weiter über Jesus sprechen kann. Ich will euch aber auch ermutigen, wirklich einfach interessante Gesprächspartner zu sein. Also manchmal sind wir von etwas so begeistert, auch von Jesus, was ja schön ist, aber unser Gegenüber versteht uns gar nicht. Wir reden so aus unserer Begeisterung heraus, kann auch irgendwas anderes sein, dass Menschen uns gar nicht mehr zuhören, dass sie uns vielleicht irgendwann abstempeln als irgendeinen Verrückten, der nur über das eine reden kann. Aber ich möchte euch ermutigen, interessante Gesprächspartner für euer Umfeld zu sein. Was mich einmal sehr gedemütigt hat, das war in der 8. Klasse. Zu uns kam eine neue Mitschülerin in die Klasse Und sie hat mit uns, mit mir und einem Kumpel, den Schulweg geteilt. Sie war nicht gläubig. Wir sind dann immer zu dritt zur Schule gefahren. Irgendwann war der Mitschüler krank. Und sind wir nur noch immer zu zweit gefahren. Und wir haben halt so den ersten Tag gesprochen, der zweite Tag schon weniger. Dann habe ich irgendwie gemerkt, ab Tag 3 hat sie mich einfach ignoriert. Auch in der Schule, auf der Bahnfahrt. Dann habe ich irgendwann gefragt, hat mich sehr viel Mut gekostet, warum redest du eigentlich nicht mehr mit mir? Hat sie gesagt, ja, du stellst mir gar keine Fragen. Also irgendwie, also hat sie sicherlich auch viel Mut gekostet, aber ich habe da erst gemerkt in der 8. Klasse, ich habe so viel von mir erzählt, von meinem Leben, von dem, was mich interessiert, ich habe sie gar nicht zu Wort kommen lassen. Also ich war für sie kein interessanter Gesprächspartner mehr in dem Sinne. Und es hat mich sehr gedemütigt, in der 8. Klasse zu realisieren, dass ich irgendwie gar kein Interesse für meine Mitmenschen anscheinend habe. Ich will euch da ermutigen, fragt Menschen, interessiert euch für Menschen, hört ihnen zu. Guckt euch auch ihnen zuliebe die Themen an, die sie interessieren. Also es ist jetzt von eurem Kontext abhängig. Zum Beispiel bei mir auf der Arbeit sprechen die Arbeitskollegen gerne über Nachrichten. Ja, ich habe sonst sie Nachrichten gehört, aber wenn sie über Nachrichten gesprochen haben, ich konnte irgendwie nie mitreden. Ich hatte keine Ahnung, was in den Nachrichten gerade so vor sich geht. Und ich habe dann irgendwann im Radio entdeckt, es gibt da so einen Radiosender, RBB Inforadio. Ich fahre mal morgens zur Arbeit, mal so 10 Minuten ungefähr bis Springfull S-Bahnhof. Auf diesen 10 Minuten höre ich dann diese Nachrichten, die sich halt die ganze Zeit so im Kreis wiederholen. Also da gibt es keine Musik, nichts, wirklich die ganze Zeit nur Nachrichten. Und es gab schon Situationen, wo ich dann genau diese Nachrichten anwenden konnte. Ich konnte mit ins Gespräch reinkommen und so ein bisschen mitdrehen, einfach von dem, was ich so gehört habe. Es kann aber auch anderes sein, vielleicht ist euer Umfeld sehr sportinteressiert, vielleicht ist euer Kumpel irgendwie, keine Ahnung, Fußballfan von irgendeinem Club. Ihr müsst jetzt nicht Fußballfan werden, aber informiert euch vielleicht so ein bisschen dazu, dass ihr mit ihm ein bisschen reden könnt. Vielleicht haben euer Umfeld irgendwelche Hobbys, vielleicht hören sie irgendwelche Musik. Findet heraus, worüber ihr mit eurem Umfeld so reden könnt. Auch für diejenigen in der Schule, in der Arbeit, auch sehr, sehr wichtig, was ich einfach herausgefunden habe, ist, um interessant zu sein, werdet in irgendetwas gut, ja, werdet Experten. Das heißt jetzt nicht, ihr müsst jetzt da irgendwie ein neues Thema aufmachen, aber in eurer Aufgabe, die ihr tut, macht sie wirklich gut, dass ihr irgendein Ansprechpartner werdet, eben für diese Aufgabe, dass euer Umfeld sieht, okay, er bringt sich ein, er investiert sich, er ist interessant und vielleicht weiß, dass ihr gläubig seid, aber das ist ja dann umso ein größeres Zeugnis, wenn ihr seht, wie fleißig und hingebungsvoll ihr seid. Genauso auch in der Schule die Hausaufgaben fleißig zu machen, in der Arbeitsgruppe nicht einfach daneben zu sitzen, sondern wirklich mitzuarbeiten, einfach treu sein, eifrig sein, dass euer Umfeld das sieht. Und nicht jeder ist jetzt ein Ideengeber, ja, nicht jeder sitzt jetzt und kann immer mitreden und Ideen reinwerfen. Andere sind vielleicht eher diejenigen, die Ideen ausführen, aber ob ihr Ideengeber seid, ob ihr vielleicht eher der Ausführer seid, seid in diesen Aufgaben übereifrig und treu. Seid interessant, dass euer Umfeld euch einfach wahrnimmt und auch wenn ihr hin und wieder mal von so einer Gemeinde erzählt, dass es da dennoch so eine Beziehung gibt, dass Menschen dennoch Interesse an euch haben und mit euch reden wollen. Und gerade deshalb, wenn ihr so eifrig seid, vielleicht euch auch fragen, ja, warum ist das eigentlich so? Meine Mama hat mal erzählt, dass irgendwie ihr Chef zu ihr kam und gefragt hat, also meine Mama ist Anna, Anna, warum arbeiten Sie eigentlich so, wie Sie arbeiten? Also es hat ihn einfach interessiert, warum sie so fleißig ist, warum sie so eifrig ist. Und da konnte sie von Christus erzählen. Also auch solche Möglichkeiten gibt es. Und da will ich euch ermutigen, fleißig zu sein, ein Experte in eurer Aufgabe zu sein. Genau. Auch zu diesem Punkt, wenn ihr Jesus Christus bekennt, achtet auch darauf, euer Gegenüber nicht in die Enge zu führen. Also habe ich ja schon so ein bisschen erwähnt, wenn euer Gegenüber irgendwie vielleicht still wird, gar nicht mehr mitredet, achtet darauf und gebt auch ihm Raum zu sprechen. Stellt ihm vielleicht zwischendurch mal eine Frage oder wechselt vielleicht auch komplett das Thema. Manchmal kommen die Personen wieder auf euch zu, manchmal kommen sie nicht auf euch zu. Aber setzt euch nicht unter Druck. Also im Alltag, in der Schule, auf Arbeit, wir haben oftmals mehrere Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, da haben wir nur diese eine Möglichkeit, jemandem das Evangelium zu bringen. Aber im Kontext von heute, im Kontext von Arbeit, Schule und so weiter, Uni, wir haben oftmals mehrere Möglichkeiten, Zeugnis zu geben, von Christus zu erzählen. Deswegen setzt euch da nicht zu sehr unter Druck, nicht mehr Druck als nötig ist. Und was ich auch sehr hilfreich fand, so ein kleines Bild, Evangelisation ist ja so ein Prozess, ja, dass jemand gerettet wird. Manchmal ist es von jetzt auf gleich, aber in meinem Leben, im Leben von vielen anderen, ist es oftmals ein jahrelanger Prozess. Das heißt, vielleicht seid ihr derjenige, der Christus bekennt. Ja, oder sei es, ihr seid derjenige, der die Gemeinde benennt, die Christus bekennt. Ihr pflanzt so einen ganz kleinen Samen in die Menschen hinein. Vielleicht seht ihr die Menschen auch nie wieder. Vielleicht kommt dann jemand anderes, der derjenige ist, der diesen Samen schützt, ja, Erde drauf packt. Jemand anderes begießt diesen Samen, düngt diesen Samen. Jemand anderes pflegt diesen Samen, ja, die Jüngerschaft mit ihm. Also ihr seid irgendwo, irgendeine Rolle davon übt ihr aus. Aber denkt nicht, dass irgendwie, ja, jetzt jeden direkt zu Christus bringen können. Also oftmals habe ich es im Alltag so erlebt, dass man manchmal nur so eine ganz kleine Rolle irgendwo gespielt hat, dass man jemanden manchmal auch einfach nur von Christus gezeugt hat, jemand von Christus erzählt hat und was dann passiert, liegt in Gottes Händen. Deswegen setzt euch da nicht unter Druck, aber bekennt fleißig Christus. Wenn es euch schwerfällt, Jesus zu bekennen, gibt es auch ein paar andere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, die einfachste, einfach in die Gemeinde einzuladen. Also Gemeinde ist immer so ein bisschen so wie Heimspiel. Da geht es einfach um Jesus, da kann man sehr schnell auch über Jesus sprechen. Da gibt es andere Menschen, die vielleicht sehr einfach über Jesus reden können. Da gibt es vielleicht Menschen, die gleiche Probleme haben, gleiche Interesse haben wie euer Besucher. Die könnt ihr dann gleich bekannt machen. Also ladet auch gerne Menschen einfach ein in die Gemeinde, zu Weihnachten oder anderen Veranstaltungen. Gemeinde ist Heimspiel, das ist sehr einfach zu evangelisieren. Und eine andere Möglichkeit, die wir oft auch vielleicht auch verpassen, John MacArthur hat mal gesagt, manchmal haben wir so das Gefühl, irgendwie, wir können das Evangelium gar nicht verkündigen, aber wir leben in einer Zeit, wo man eigentlich so einfach das Evangelium verkündigen kann, einfach weil es so einfach ist, das Evangelium in jede Ecke der Welt zu bringen, also durch die Medien. Es gibt wirklich hilfreiche Videos, hilfreiche Debatten oder auch andere Dinge, die wir mit Menschen teilen können. Wenn ihr gar nicht wisst, ja, wie kann ich denn ein Thema erklären, wie kann ich denn jemanden von dem überzeugen, was ich eigentlich so glaube, dann schickt eine gute Predigt, eine evangelisierende Predigt und auf Grundlage dieses Videos, besonders wenn ihr eine Beziehung zu den Menschen habt, er wird es auch höchstwahrscheinlich gucken, müsst ihr jetzt da nicht irgendwie so ein 3-Stunden-Seminar schicken, kann auch was Kürzeres sein, aber ihr könnt dann über dieses Video zum Beispiel zusammen reden. Also John Lennox hat das also hier im Buch beschrieben, er hat oftmals einfach... Das war ja noch vor Ewigkeiten, haben die sich irgendwie so welche Kassetten ausgeliehen, so einen Rekorder aufgestellt, Kassette rein, zusammen eine Debatte geguckt und dann darüber einfach gesprochen. Heutzutage braucht man so eine Kassette, so einen Rekorder nicht, man kann einfach schnell einen YouTube-Link teilen. Aber nutzt diese Möglichkeiten, Menschen einfach vielleicht auch einen Inhalt zu teilen, dass das Evangelium erklärt und redet dann über dieses Video, über die Inhalte und wagt diesen Sprung. Ja, manchmal fühlt es sich komisch an, aber wagt diesen Sprung ins kalte Wasser. Christus, den ihr dabei bekennt, er wird euch auch auf der Wasseroberfläche halten. Das ist einfach praktische Theologie. Man muss diesen Schritt wagen, aber es ist wie beim Autofahren. Man lernt das mit der Zeit. Das war Schritt 3, Christus bekennen. Schritt 4, wenn man jetzt schon über Christus sprechen konnte, ist die Bibel im Gespräch nutzen. Die Bibel im Gespräch nutzen. Die ersten Schritte waren vielleicht noch ein bisschen einfach. Es ist relativ schnell getan, jemanden kennenzulernen, schnell getan, jemanden Fragen zu stellen. Manchmal dann auch schnell getan, kurz zu bekennen, einfach Jesus in den Raum zu rufen. Also ich bekenne auch hier gerne, dass ich an Jesus glaube. Also es ist nicht schwer, es geht sehr schnell. Auch wenn es hier natürlich einfacher ist, aber auf der Arbeit geht das genauso schnell. Nehmt, kleiner Tipp für eure Kinder, gerne auch biblische Namen. Kann man ganz schnell über die Namensherkunft reden. Und da hatte auch ich schon eine Möglichkeit, durfte ich den Namen Eliana erklären und sehr schnell, also das heißt, mein Gott hat geantwortet und naja, sehr schnell konnte man Gott bekennen. Also für alle werdende Eltern, nehmt gerne einen biblischen Namen. Oder auch irgendwie, ich weiß nicht, Amy kann man direkt über Missionar erzählen. Es ist sehr, also es gibt so viele Möglichkeiten, man kann da wirklich kreativ werden, ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, aber lasst uns da auch im Nachhinein drüber sprechen, wie man kreativ evangelisieren kann. Es ist wirklich nicht unangenehm und kann Spaß machen. Okay, die Bibel im Gespräch nutzen. Das ist manchmal schon ein bisschen komplizierter. Es ist einfach, Jesus zu bekennen, aber irgendwie die Bibel irgendwie gut zu nutzen, Kontext zu werfen, kann manchmal sogar schwer sein. Auch hier denke ich hauptsächlich, weil uns einfach das Wissen fehlt. Ja, ich denke oft nicht Mut, also Mut auch, aber Mut haben wir, wenn wir wissen, wie wir die Bibel nutzen können. Und da ist natürlich die erste Anwendung, selbst die Bibel zu lesen. Also wenn wir selbst die Bibel nicht lesen, selbst gar nicht wissen, was da drin steht, selbst nicht überzeugt sind von der Bibel, dann können wir sie auch gar nicht nutzen. Deswegen ist natürlich die erste Aufgabe für uns zu Hause, um irgendwann mal mehr und mehr zu evangelisieren, ist selbst einfach beständig im Wort Gottes zu sein, selbst mit seinem Wort gefüllt zu sein, weil was, womit wir uns füllen, das dringt auch nach außen. Ja? Besonders wenn wir richtig viel Gottes Wort in uns haben, es sprudelt irgendwann automatisch heraus. Wer war das, John Bunyan oder mit dem Blut? John Bunyan, der so viel vom Wort durchtränkt war, dass schon sein Blut mit Gottes Wort durchströmt war. Wenn ihr euch mit Gottes Wort füllt, dann dringt es auch nach außen und es wird für euch einfach sehr, sehr natürlich sein, Gottes Wort zu teilen. Wenn ihr es einfach oft macht, wenn ihr selbst für Gottes Wort lest, es wird Stück für Stück für euch einfacher sein und ihr werdet Stück für Stück lernen, wie man Gottes Wort in den Gesprächen nutzen kann. Aber wisst, dass wir die Einzigen sind, die Gottes Wort nutzen können. Also wir lesen es, Kinder Gottes, kennen das Wort und wir sind die Einzigen, die unser Umfeld mit dem Wort in Verbindung bringen können. Und falls es euch vielleicht schwerfällt, es gibt auch super Hilfen dazu. Das heißt zum Beispiel der Grundlagenkurs, den ich sehr, sehr hilfreich fand. Viele haben das Heft oder waren selbst im Kurs. Erinnert euch gerne an die Inhalte und die Grundlagen des Glaubens. Da findet ihr so viele Verse, die ihr nutzen könnt, um Menschen einfach von der Bibel zu erzählen. Lernt Bibelverse auswendig. Sei es, dass ihr Johannes 3,16 aus dem Kopf könnt. Das ist ein erster Vers, den man gut lesen kann, um kurz das Evangelium zu erklären. Aber es ist natürlich nur ein Vers. Lernt viel, viel mehr. Werdet vertraut mit dem Wort. Nutzt gerne gute Bücher. Vielleicht fällt es euch schwer, Gottes Wort im Alltag zu nutzen. Aber es gibt viele, 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 viele gute Bücher, die ihr jemanden schenken könnt, die ihr mit jemandem lesen könnt, wo Menschen Gottes Wort eben schon verwenden. Deswegen nutzt auch gerne gute Bücher. Und was die vielen Zeugen in der Gemeinde auch bezeugt haben, ist, dass manchmal es auch gar nicht wir sind, die Menschen irgendwie oder die Gottes Wort großartig teilen. Manchmal erzählen ja auch Leute auf der Bühne, ja, ich wusste gar nicht mehr, was er mir so erzählt hat, aber es war einfach die Bibel, die ich aufgeschlagen habe. Also viele in unserem Umfeld haben nicht mal eine Bibel zu Hause. Deswegen wagt auch da gerne einfach mal den Versuch, jemandem eine Bibel zu schenken. Gottes Wort ist lebendig und wird auch zu diesen Menschen sprechen. Deswegen, wenn es euch schwerfällt, die Bibel jetzt in den Alltag oder im Gespräch zu nutzen und ihr schon mal mit jemandem über Gemeinde, über Glauben, vielleicht sogar mal Jesus bekannt habt, dann schenkt ihm einfach eine Bibel. Kosten manchmal 2 Euro, wenn es vielleicht ein guter Freund ist, dann lohnt es sich vielleicht auch zum Geburtstag vielleicht auch eine schönere Bibel zu schenken für 10, 15 Euro. Aber viele haben diese Bibel nicht und deswegen nutzt diese Möglichkeit, jemanden vom Wort zu teilen. Und ansonsten, werdet auch gerne laut oder meldet euch, wenn ihr hört, dass jemand über die Bibel spricht. Ich weiß nicht, es gab schon so viele Situationen, wie über die Bibel gesprochen hat. Ich habe manchmal nur so halb zugehört, habe mich dazu gesetzt und irgendwie, keine Ahnung, also Gott trägt euch solche Situationen durch. Also wenn ihr Gottes Wort lest, dann wird Gott euch durchtragen. Es ist manchmal erstaunlich, was dann doch aus einem so rauskommt. Verteidigt Gottes Wort. Also wenn auch, ich weiß nicht, in der Vorlesung, manchmal auch in der Uni irgendwie Professoren irgendwie Gottes Wort in den Raum werfen oder in der Schule Mitschüler oder so viele hatten früher Religionsunterricht. Also heutzutage ist es schon unüblich, aber viele, die ältere Generation, ich merke es mir auf Arbeit, die sind oftmals 35, 40 plus, die hatten alle Religionsunterricht, also die meisten. Die kennen Gottes Wort irgendwo, die Wahrheit in der Bibel, aber die sind oftmals so verdreht, verdrängt, wir dürfen nicht einfach weghören. Also wer, wenn nicht wir, wenn wir diese Worte korrigieren und sagen, was wirklich in der Bibel steht. Und es ist für uns auch gar nicht so schwer, wenn wir wöchentlich die Gemeinde besuchen, fleißig bei der Jugendstunde sind, bei anderen Veranstaltungen, fleißig besonders im Gottesdienst sind, vielleicht sogar mitschreiben. Die Gemeinde ist wie eine Bibelschule. Also wenn man, Alexander Strauch hat das mal in dem Buch geschrieben, wenn wir jahrelang die Gemeinde besuchen, ist es so, als wenn wir eine Bibelschule besuchen. Gott errüstet uns aus mit dem, was wir brauchen. Ich hatte es sogar mal so erfahren, dass ich unter der Woche ich wurde in der Uni von Irrlehrern angesprochen, die haben mir aus Galater 2 einen Vers ausgelegt. Ich konnte ihn nicht erklären, habe gesagt, tut mir leid, ich weiß, ihr lügt, aber ich kann es nicht erklären. Ich weiß gar nicht, ob es Paul sich noch erinnert. Genau am Freitag hat Paul Galater 2, Paul hat genau diesen Vers ausgelegt und das Lustige ist, ich bin genau diesen Menschen nochmal begegnet. Also nicht genau diesen, also der eine war der gleiche, der andere, sie waren immer ein 2-Pärchen. Und dann konnte ich Galater 2 erklären, weil Paul genau das ausgelegt hat. Und dann kam sie mit einer anderen Stelle. Dann naja, aber Gott rüstet uns zu. Gott weiß, was wir brauchen, welche Mahlzeit wir brauchen. Aber wir müssen uns auch zu dieser Mahlzeit hinsetzen. Also wir müssen uns auch unter Gottes Wort stellen eifrig Gottes Wort studieren, lesen und Gott wird unsere Mühe sehen, unseren Eifer sehen und es wird nicht ohne Frucht bleiben, aber ihr müsst wirklich eifrig Gottes Wort studieren, lesen. Ich kann jedem nur empfehlen, im Gottesdienst Notizheft bei sich zu haben, einfach mitzuschreiben. Es hilft einem, die Predigt zu verfolgen. Vielleicht seid ihr auch eher Hörer. Ich kenne es von mir selbst. Ich liebe es mitzuschreiben, dann bleibt mehr hängen. Aber studiert eifrig Gottes Wort und es wird nicht ohne Frucht bleiben und in Gesprächen wird dann alles wieder hochkommen. Also Gottes Wort, es lebt in uns, ist in unser Herz geschrieben. Es geht nicht einfach so aus dem Herzen raus und deswegen, wenn solche Gespräche kommen, wird uns Christus durchtragen und alles, was drin ist, wird raussprudeln. Okay, wir haben Gespräch geführt, wir haben Verantwortung geübt, wir haben die Bibel, wir haben Jesus bekannt, wir haben die Bibel schon reingeworfen, die Bibel verschenkt. Jetzt kommt der fünfte Punkt, das ist eigentlich so ein Punkt, der so ein bisschen parallel zu allen Punkten läuft. Der Punkt ist, unser Leben sprechen lassen. Unser Leben sprechen lassen. Okay, ich bin bei 44 Minuten. Nein, oder ein bisschen weniger. Die nächsten Punkte sind nicht zu lang, keine Sorge. Unser Leben sprechen lassen. Keiner wird euch zuhören, keiner wird euch ernst nehmen, euren Glauben, eure Überzeugungen, wenn das, was ihr verkündigt, nicht in eurem Leben zu sehen ist. Wenn ihr jemanden sagt, ich liebe Christus, ich brenne für ihn, ich will für ihn leben, aber die ganze Zeit nur misstrauisch seid, mürrisch seid, auf jede Krise melancholisch reagiert und, ich weiß nicht, rumbeleidigt, irgendwie faule Worte in eurem Mund mittragt, über euren Chef herzieht, niemand wird euch eurem Wort irgendwie auch nur folgen können. Das heißt, unser Leben muss dasselbe ausdrücken, was wir verkündigen. Wenn wir Liebe Christi verkündigen, dann müssen auch wir Liebe in unserem Leben haben. Und ihr habt ja Mittwochabend sicherlich schon über einige Eigenschaften gesprochen, sei es sanftmütig zu sein, das Zeugnis feinfühlig zu verkündigen, sei es Respekt, Ehrerbietung, ein gutes Gewissen, für Gutes tun leihen. Ich will es Mittwochabend nicht wiederholen. Aber ich will vielleicht noch eine andere Predigtreihe empfehlen. Oder vielleicht öffnen wir wieder Gottes Wort ganz kurz, um es in Erinnerung zu rufen. Galater 5, Vers, ich glaube 22, die Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22. Galater 5, Vers 22 lese ich von der Frucht, die wir durch den Geist empfangen haben. Oh, jetzt habe ich wieder zugeschlagen. Ups. Oder kann jemand Galater 5, 22 einfach langsam vorlesen, also jede Eigenschaft kurz betonen?
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit.
Okay. Ich hab auf Selbstbeherrschung gewartet, aber es ist ja dann Elberfelder. Markiert euch den Vers. Diese Frucht kommt mit dem Geist und sollte in uns sichtbar sein. Wir haben diese, ich weiß nicht, vor 3, 4, 5 Jahren oder so, schon lange her, da hatten wir in der Jugend eine Predigtserie dazu, kann ich euch nur empfehlen nachzuhören. Ich glaube, Daniel hat ja jede einzelne Frucht oder jede Teil des Frucht ausgelegt, erklärt, was Friede, was Liebe, was Freundlichkeit, was Enthaltsamkeit ist. Arbeitet an euch, arbeitet an eurem Charakter. Ja? Punkt Schritt 0 war unser Herz. Wachst im Glauben. Ja, Licht ist sichtbar. Wenn wir wirklich im Glauben wachsen, das ist sichtbar. Das, was mich jedes Mal im Glauben ermutigt, wenn ich wieder traurig bin, irgendwie Zweifel, auch intellektuellen Fragen habe, ist einfach zu sehen, dass Menschen wirklich anders sind. Also ich kenne viele von euch noch von früher. Ich kenne Christian, für den ich jahrelang gebetet habe und auf einmal ist es ein neuer Mensch. Sowas ermutigt mich zu wissen, Gottes Wort ist lebendig und ändert Menschen. Und das ermutigt auch einen im Glauben, ja, zu wissen, jemand war mal so und jetzt ist er so. Und dieses Licht, es ist sichtbar und es wird auch euer Umfeld sehen. Ja? Wenn ihr anders seid, wenn ihr keinen Grund dazu gibt, dass man euch irgendwie anklagt oder irgendwie schlecht über euch zu reden, wenn ihr fleißig arbeitet, nicht faul seid, wenn ihr eifrig in eurem Umfeld seid, wenn ihr anders redet, ja, nicht irgendwie mitredet, nicht irgendwie diese faulen Worte mit euch rumtragt oder daran arbeitet, diese faulen Worte loszuwerden. Euer Umfeld wird es merken, ja, euer Zeugnis, es spricht auch für sich. Und auch das haben wir in vielen, vielen Zeugnissen gehört, dass es oftmals einfach das Zeugnis anderer Menschen waren, die Menschen dazu bewegt haben, doch in die Gemeinde zu gehen. Sei es, wenn Kinder gläubig werden und Eltern sehen, mein Sohn, meine Tochter hat sich einfach verändert. Ja, irgendwas muss da ja dran sein. Wisst ihr, Gottes Wort, es ist lebendig und es verändert Menschen und sollte auch euch verändern. Deswegen arbeitet an euch, an eurem Herzen, an eurem Charakter und werdet mehr und mehr zu Jesu Ebenbild und dann wird euer Leben auch für sich alleine sprechen. Menschen kommen vielleicht auf euch zu, also Gott gebraucht kreativste Möglichkeiten, Menschen mit dem Evangelium in Verbindung zu setzen. Deswegen, wenn es euch auch vielleicht schwerfällt zu erzählen, dann lebt treu vor und Gott wird es gebrauchen. Und auch hier vielleicht ein Hilfsmittel, ein weiteres Hilfsmittel neben der Predigtserie von über Galater 5,22, kann man bei uns auf der Website finden. Was mir sehr, sehr, sehr geholfen hat, ich habe die Bücher lange Zeit irgendwie gemieden, bis Michael mich mal mit den Puritanern bekannt gemacht hat. Den Puritanern, die meisten von ihnen, die haben möglichst vielleicht so 200-300 Seiten Bücher, manchmal auch kürzer, manchmal auch länger. Gefühlt sind 5 Seiten Auslegung, wo sie kurz einen Vers erklären, also von 200 Seiten sind 5 Seiten Auslegung und 195 Seiten sind pur Anwendung, wo die wirklich in jeden Lebensbereich von euch hineinblicken, jede Eventualität erwägen, die vielleicht bei euch oder jeden Zweifel, jede Frage, die ihr euch stellen könntet, beantworten. Und diese Bücher haben mir besonders geholfen, einfach wirklich so aufzuräumen. Ja, manchmal, ich weiß nicht, wenn man hier in den Raum guckt, man sieht eher so die Oberflächen und fängt vielleicht an, eher die zu putzen, aber die Puritaner gehen wirklich in jede Ecke, auch in die Ecke da bei der Dachschräge, wo man vielleicht gar nicht mehr reinkommt, aber sie gehen selbst in solche Dachschrägen, Ecken und helfen euch, Ordnung da zu sorgen. Und auch da gibt es Bücher, die wirklich über verschiedenste Eigenschaften sprechen. Ich fand sehr ermutigend, zum Beispiel von Matthew Henry, er hat ein Buch, das heißt Das Streben nach Sanftmut und Stille. Es gibt auch von Matthew Henry auch das Buch, das heißt Leben voller Freude, wo er eben genau über unser christliches Leben, über Religiosität spricht, darüber, wie wir Gottes Wort im Alltag leben können und was für eine Freude damit verbunden ist, wenn wir wirklich danach streben, nach dem Wort Gottes zu leben. Es gibt auch das Buch von Richard Sibbes zum Beispiel, Die von Herzen kommende Demut. Es gibt auch ein Buch, das ich sehr empfehle. Es ist so für mich so, ich würde es jedem empfehlen, einmal im Leben gelesen zu haben, von Thomas Watson. Das Buch heißt Den Himmel im Sturm erobern. Vielleicht, wenn ihr ein Buch mit aufschreiben wollt, empfehle ich euch das, Den Himmel im Sturm erobern. Also da spricht Thomas Watson wirklich über unser geistliches Leben, über das Gebetsleben, über das Leseleben, über Gemeinde, über verschiedenste einzelne Lebensbereiche und zeigt uns auch, wie wir in diesen Lebensbereichen nach dem Wort Gottes leben können und sollen und wie wir wirklich den Himmel im Sturm erobern. Lest gute Bücher, die euch wirklich in eurem charakterlichen Wachstum helfen. Und nehmt euch auch natürlich nicht vor, es hört sich vielleicht so an, dass ihr jetzt gleich den nächsten Monat alles lesen müsst, aber es ist wirklich ein jahrelanger Prozess, also ich will euch da auch jetzt nicht unter Druck setzen. Es kann Jahre dauern, aber nehmt euch diese Jahre vor und lest gute Bücher. Und was ich auch noch in dem Punkt sagen möchte, ich habe darüber letztens erst nachgedacht, ich habe in der Bahn ein Buch der Puritaner gelesen, hat es aufgeschlagen. Und so von außen sieht das vielleicht super heilig aus, ja? Wenn ein junger Mensch sitzt, so ein Buch liest. Ihr wisst natürlich nicht, was ich lese, aber es sieht vielleicht auf den ersten Blick so super heilig aus. Und ich saß dann, habe gelesen, dann irgendwann musste ich aussteigen, mache die Augen hoch und vor mir steht eine alte Frau. Also irgendwie, das macht das ganze Bild wieder kaputt. Ja, so ein junger Mann, der dann ein Buch liest und dann steht da so eine alte Frau. Mir war es dann so peinlich, ich habe mich entschuldigt. Ich will euch ermutigen, Augen und Ohren offen zu halten. Also wir sind so daran gewohnt, immer irgendwie Kopfhörer zu tragen und irgendwie die ganze Umwelt auszublenden. Wir sind gewohnt, auch immer mit einem Buch vor uns zu sitzen. Und ich habe mir einfach vorgestellt, was wäre, wenn Jesus Kopfhörer im Ohr hätte. Also stell dir vor, Jesus würde nach Jerusalem wandern mit Kopfhörern. Wie viele Menschen, die nach Jesus gerufen haben, es hört sich lustig an, aber wie viele Menschen, die nach Jesus gerufen haben, hätte er einfach überhört? Wie viele Menschen hätte er nicht helfen können, nicht heilen können, nicht die frohe Botschaft bringen können, wenn er Kopfhörer hätte? Was wäre, wenn Jesus so hier durch die Straßen gelaufen wäre? Er hätte vielleicht ein Buch gelesen, die Bibel, Schriften. Aber er hätte viele Menschen übersehen. Ja, es gab viele Blinde. Jesus hätte sie einfach übersehen am Straßenrand. Und auch wir übersehen, so wie ich diese alte Frau, oft Menschen, wenn wir einfach Kopfhörer in den Ohren haben, wenn wir immer mit dem Buch vor uns sitzen. Es ist gut zu wachsen, zu lesen, Zeit auszukaufen. Aber ich will euch einfach dafür sensibilisieren, für euer Umfeld offene Ohren und Augen zu haben. Einfach zu sehen, wo kann ich Möglichkeiten ergreifen? Wo kann ich vielleicht jemandem helfen? Manchmal, es gibt so viele verwirrte Menschen oft in Berlin. Also so alte Menschen, die einfach gar nicht klarkommen mit dem Bahnverkehr, mit welcher S-Bahn, wohin. Viele Touristen, die überwältigt sind vom Hauptbahnhof, obwohl es ja für uns vielleicht so einfach ist. Also für mich, ich fahre bis zum Hauptbahnhof, wie so ein zweites Zuhause gefühlt. Und für viele auch Berliner ist das so überwältigend. Viele verwirrte Menschen, die man einfach übersieht, wenn man nicht die Augen offen hat. Auch oft Blinde, auch da kann man so oft helfen. Also wie oft sind Blinde einfach irgendwie alleine? Ich habe schon so oft Blinde einfach am Hauptbahnhof gesehen, die gar nicht wissen, wohin. Es gibt zwar diese Blinden, also diese weißen Rillenspuren, aber manchmal sind die nicht mal bis zum Ende ausgeführt. Also die sollen helfen, aber manchmal gibt es die auch gar nicht. Also so viele Menschen verpassen wir einfach, weil wir irgendwas auf den Ohren haben, irgendwas vor dem Gesicht haben. Habt offene Ohren, habt offene Augen und nutzt Möglichkeiten, einfach zu evangelisieren, mit Menschen zu reden. Genau. Und jetzt Schritt 6 und 7, ganz, ganz kurz noch. Der sechste Schritt heißt Unterschied zwischen Religion und christlichem Glaube. Unterschied zwischen Religion und rettendem Glauben. So. Unterschied zwischen Religion und rettendem Glaube. Ich will den Punkt nur ganz, ganz kurz erwähnen. Aber wenn wir oft in der Welt von unserem Glauben erzählen, evangelisieren, setzen es Menschen oft mit irgendeinem anderen Glauben gleich. Sie denken, ach okay, der ist Christ, aber ja, ich kann ja auch genauso in eine Moschee gehen. Ich habe letztens so einen Konfuzianer kennengelernt. Keine Ahnung, was das ist, aber ist auch irgendeine Glaubensrichtung. Irgendwelche auch an der Uni mit Turban und also... Menschen denken oft, das ist einfach irgendetwas, ja, irgendetwas von einer Menge von verschiedensten Religionen und Glauben und Göttern. Einige sagen, das ist alles der gleiche Gott, aber so ist es nicht. Rettung findet nicht durch Religion statt. Ja. Religion ist, vielleicht um es so, wie es die Welt versteht oder so, wie wir es oft verstehen, das Leben nach dem Wort, das Leben nach gewissen Regeln, nach gewissen Vorgaben. Das ist am Ende, wenn man so zusammenfassen möchte, Religion. Ja, man lebt nach gewissen Regeln. Und ich will auch jeden Christen dazu aufrufen, ich habe früher Religion, weil für mich immer sowas negativ behaftet ist, aber durch die Puritaner hat sich mein Bild da geändert. Vor allem durch das Buch von Matthew Henry, Leben voller Freude. Also Religiosität ist jetzt nichts Negatives. Ja? Nach dem Wort Gottes zu leben ist was Schönes und was Gutes. Ja? Zu sagen, ich verzichte auf Intimität vor der Ehe, ist ja Religion, ich halte mich an etwas, ist etwas Gutes, es dient uns, es ist gut, Gott hat es sich so ausgedacht und es hilft uns, es ist etwas Gutes. Aber einfach diese Religiosität würde uns nicht retten, wenn wir einfach nach Gottes Wort leben, die 600 irgendwas Gebote einhalten, das rettet uns nicht. Aber so denkt oft die Welt, dass wir genau dadurch gerettet werden, dass wir irgendwelche Werke vollbringen, irgendwas Gutes tun und am Ende stehen wir dann vor einem Mann mit weißen Haaren und langem Bart, der sagt, ja okay, du hast mehr Gutes als Schlechtes getan, ich lass dich rein. So stellt sich die Welt Religion vor, als irgendein Hilfsmittel. Marsch hat auch mal in der Schule damals gesagt, dass sie gläubig ist. Dann hat die Lehrerin gesagt, ach und das hilft dir? Also so denkt die Welt von Glauben, von Religion, dass es einfach irgendwie sowas ist, was uns hilft, persönlich irgendwie eine Ruhe schenkt. Aber was uns rettet und was der Unterschied zwischen Jesus Christus und anderen Lehren ist, ist eben der Lehrer selbst. Der Christentum ist nicht einfach eine Lehre. Oftmals, wenn man auch den Koran liest, gewisse Dinge ähneln sich sogar. Ja? Gewisse Lehren sind gleich, sei es auch Nächstenliebe und andere Dinge. Aber was uns rettet, ist nicht die Lehre, sondern der Lehrer, Jesus Christus. Und diesen Unterschied müssen wir in Gesprächen irgendwie mit reinbringen, dass Menschen verstehen, wir glauben nicht nur einfach irgendwas, sondern es ist Jesus Christus, an den wir glauben. Es ist nicht die Religiosität, die einen Christen rettet, sondern der Lehrer. Es ist unser Glaube an Jesus Christus und die Bibel spricht sehr oft darüber, was uns rettet. Ja, sei es Römer 3 und seien es auch andere Abschnitte der Bibel, wo einfach so deutlich wird, durch was wir gerettet werden. Eben nicht durch Werke, sondern durch Jesu Werk am Kreuz. Und das ist das, was uns rettet. Nicht Religiosität, sondern Glaube. Und auch noch ganz kurz zu erwähnen, wir haben jetzt mit Menschen gesprochen, wir haben sie kennengelernt. Wir haben eine Beziehung aufgebaut, vielleicht auch nicht, aber wir haben über Christus gesprochen, wir haben die Bibel erwähnt, wir haben vielleicht sogar mal mit jemandem in die Bibel reingeguckt, jemandem die Bibel geschenkt, wir haben ihm erklärt, dass wir einen Glauben haben und nicht einfach eine pure Religion. Was offen bleibt, ist natürlich noch das Evangelium. Also wirklich Menschen diese rettende Botschaft zu bringen. Ich glaube, heute Abend wird es ja noch ums Evangelium auch gehen. Paul nickt, deswegen nur ganz kurz. John Lennox hat in seinem Buch so ein sehr lustiges Beispiel gebracht. Er meinte, stellt euch irgendwie einen Mann vor, der zu seiner Frau geht oder zu seiner zu einer Frau, an der er Interesse hat und schenkt ihr ein Kochbuch. Und sagt seine Frau, jetzt lern bitte alle Gerichte nach allen Anweisungen und Regeln und wenn du es lernst und gut kochen kannst, dann heirate ich dich. Also dann nehme ich dich mir zur Frau. In der Welt stellt man sich so oft Rettung vor, dass da jemand kommt, dir eine Bibel in die Hand drückt, hier sind Regeln, bitte halte sie ein und dann rette ich dich. Ja, ich meine, die Gemeinde wird als Christi Braut beschrieben, ja. Aber das ist nicht, wie Rettung in der Bibel beschrieben wird. Das Evangelium ist nicht eine Botschaft von Werken, es ist eine Botschaft von Gnade, von Erlösung durch Gnade. Und ich will mit euch einen kleinen Abschnitt aus Epheser 2, 1 bis 10 lesen. Epheser Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Ich werde ihn nicht weiter kommentieren, aber ich will einfach, dass wir ihn langsam lesen, in den Raum stellen. Und da spricht Paulus darüber, wie wir gerettet werden, dass ihm eine Gnade, eine Gabe ist. Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns an seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade und Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und es nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Diese und auch andere Bibelstellen, sie nehmen jedem Gläubigen, wie Spurgeon es sagen würde, das letzte Hemd weg. Es ist Gott, der rettet. Und wir haben sogar am Ende gelesen, dass Gott auch die Werke bereitet. Also wir können von uns selbst heraus nicht mehr Werke tun, sondern Gott gibt uns diese Werke, die wir tun. Und Gott wird am Ende verherrlicht, nicht wir. Es ist das Evangelium, es ist die Gnade, die Menschen rettet. Und deswegen brauchen Menschen das Evangelium. Das Evangelium ist die Botschaft, die Menschen wirklich verändert, die Kraft in sich trägt, Menschen zu retten. Und ich habe schon mal ein Buch vorgestellt. Ich möchte es einfach nochmal erinnern, das ist so mein Standardwerk, um Menschen das Evangelium zu bringen, von Paul Washer. Also ich lese das Buch gar nicht nochmal, aber ich gucke mir immer wieder die Gliederung an, weil sie einfach super logisch, ich lese gleich vor, die Errettung des Menschen erklärt und das Evangelium. Und es hilft uns einfach sehr, sehr praktisch, Menschen von Gott zu erzählen und warum wir Rettung haben dürfen. Paul Washer erklärt am Anfang des Buches, also es ist wirklich ein dünnes Buch, ich weiß gar nicht, hat man, wenn man schnell liest, sogar 30 Minuten, aber vielleicht maximal 40, 45 Minuten gelesen, erklärt am Anfang das Wesen Gottes. Ja, wer ist Gott? Warum brauchen wir überhaupt Rettung? Danach erklärt er die Wesen, das Wesen des Menschen, wer wir eigentlich sind. Gott ist heilig, wir sind alles andere als heilig, wir sind Sünder. Gott ist ein gerechter Richter und Gott muss richten. Warum? Weil Sünde gerichtet werden muss, weil Gott Sünde nicht durchgehen lassen kann. Gott kann Strafe nicht durchgehen lassen. Wir würden unsere Justiz nicht ernst nehmen, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, an der roten Ampel steht die Polizei, da rast jemand mit Rot rüber und die Polizei würde sagen, ach, das ist in Ordnung. Wir würden, es geht nicht, ja, es wäre nicht gerecht. Wir würden die Justiz nicht ernst nehmen, wenn die Polizei einen Überrotfahrer nicht strafen würde. Und Gott als gerechter Richter, er muss richten, es geht nicht anders. Aber wir Menschen sind Sünder und das stellt natürlich dann die Frage, ja okay, wie können wir dann überhaupt gerettet werden? Paul Washer erklärt dann, wie wir gerettet werden können, er erklärt Gottes Antwort auf dieses Dilemma, er spricht von Christus und am Ende spricht er dann darauf, wie wir auf diese Evangeliumsbotschaft reagieren sollen, indem wir Buße tun, glauben und Buße tun. Ja, das ist die Reihenfolge aus Markus 1,15. Super hilfreiches Buch, super dünnes Buch, was ich habe das schon mehrmals angewendet. Ich habe das zu Hause und dann habe ich immer aufgenommen, also in Zeiten von Homeoffice. Früher hatte ich das dann immer zu Hause, habe es immer kurz gegriffen, aufgeschlagen und dann konnte ich mal mit einem Arbeitskollegen, es war schon so 17 Uhr, einfach mal darüber reden. Ich hatte die Gliederung offen, konnte mit ihm so Stück für Stück durchgehen und konnte zum ersten Mal mich so ein bisschen auch wohler fühlen beim Evangelisieren, weil ich wusste, ja, es hat irgendwie eine logische Reihenfolge von dem, was ich erzähle. Und nutzt solche Möglichkeiten, nutzt solche Bücher. Ich kann es euch nur ans Herz legen, lernt das Evangelium zu verkünden. Okay, ich darf ein bisschen länger machen. Ganz kurz, ich bin eigentlich schon fertig. Vielleicht noch eine kurze letzte Ermutigung, also ganz, ganz kurz. Vielleicht sagst du dir, ich bin viel zu gestresst, ja, ich habe gar keine Zeit zu evangelisieren, ich habe so viel zu tun, ich bin morgens in der Uni, nachmittags Arbeit, dann muss ich noch für Gemeinde irgendwie nachts was machen, ich habe vielleicht irgendwie Eltern, denen ich helfen muss, vielleicht einen Ehepartner, dem ich helfen muss, ich habe gar keine Zeit. Aber erinnert euch daran, wie ihr zum Glauben gekommen seid, erinnert euch daran, welche Menschen Gott in eurem Leben gebraucht hat. Bei mir war es zum Beispiel sehr viel Michael, generell die Jugendprediger, da sind Menschen, die sich hinstellen, Zeit nehmen, etwas vorzubereiten und euch das Evangelium zu verkündigen. Und ich finde, wir sind es auch einfach schuldig, genauso in Menschen Zeit zu investieren. Es muss ja nicht viel sein. Also manchmal sind es wirklich nur wenige Worte. Eine kleine Ermutigung. Manchmal reicht es schon einfach, anwesend zu sein. Einfach jemand zu schreiben oder irgendwas zu schicken, irgendwas Kleines zu schenken. Aber nehmt euch diese Zeit von dem zu erzählen, der sich so viel Mühe gemacht hat, euch zu retten, ich meine Jesus Christus, nehmt euch auch ein wenig Mühe in die Hand, einfach um Menschen von Jesus zu erzählen, einfach weil ihr genauso auf diesem Weg gerettet wurdet, weil sich irgendjemand Mühe gemacht hat von Christus, der sich um unser Willen Mühe gemacht hat, zu erzählen. Genau, damit möchte ich auch schließen, euch da so eine kleine Ermutigung. Ich würde gerne noch zum Schluss beten und dann wäre es das mit der praktischen Theologie für heute. Ich bete noch kurz. Herr, ich danke dir, dass dein Wort so praktisch ist. Es ist nicht einfach schwarz auf weiß, um zu diskutieren, um irgendwie Streitgespräche über theologische Themen zu führen. Herr, dein Wort ist so praktisch, es ist lebendig. Du willst, dass wir dein Wort auch leben und ausleben. Herr, bitte hilf uns auch heute durch die kleine Theoriestunde, das kleine Thema, ermutigt zu sein, zu evangelisieren, zu sehen, dass es nicht so kompliziert ist, wie wir es uns manchmal vorstellen, sondern vielleicht sogar gar nicht mal so schwer ist, wenn man es sich in ganz kleine Schritte einteilt, Herr. Danke, dass du uns im Alltag, auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni, sonst wo, in der Nachbarschaft und so weiter, so oft mehrere Möglichkeiten gibst, dein Wort zu verkündigen. Herr, ich bitte dich, dass wir nicht vor der Welt einfach fliehen, uns irgendwie isolieren von Ungläubigen, sondern dass wir auf sie zugehen, Beziehungen bauen, Beziehungen pflegen, Herr, und einfach Ausschau halten, wo wir Rechenschaft üben können, dass wir deinen Namen bekennen, Herr, so wie du uns bekennen wirst, Herr, vor deinem Vater im Himmel. Hilf uns, das Wort reinzubringen, hilf uns zu Hause fleißig, dein Wort zu lesen, zu studieren, uns auch irgendwo vorzubereiten, wo es möglich ist. Hilf uns, Herr, auch dein Wort zu teilen, Herr. Danke, dass wir so viele Medien haben dürfen, so viele gute Predigten, Herr, die wir einfach Menschen auch schicken können. Predigten, über die wir mit anderen reden können. Hilf uns, dir auch an unserem Charakter zu arbeiten. Hilf uns, dir mehr und mehr ähnlich zu werden. Auch da einfach dein Wort zu lesen, zu beten, Gemeinschaft zu pflegen, wo sich Stein und Stein schleifen, um an unserem Charakter zu arbeiten. Hilf uns zu wachsen. Zeig uns unsere Sünden auf, Herr, unser Leben, unsere Unvollkommenheiten, damit wir daran arbeiten können. Herr, und besonders bete ich dich, dass wir wirklich dich in unserem Herzen annehmen, Herr, dass wir für dich brennen, Herr, dass wir viel, viel von deinem Wort aufnehmen. Schenk uns, Herr, Freude, Herr, bei all dem, beim Studieren deines Wortes. Schenk uns auch Freude beim Evangelisieren. Danke, dass es so eine schöne Aufgabe ist, so eine freudengebende, sinnstiftende Aufgabe ist. Herr, wir sind dazu berufen und wollen auch dieser Berufung treu nachgehen. Hilf uns auch jetzt, diese Anwendungen auch persönlich jeder von uns anzuwenden, zu lernen, zu evangelisieren, Herr, nimm uns da die Furcht, Herr, hilf uns, dich mehr zu fürchten als die Menschen. Schenk uns viel Mut und Kraft, Herr. Schenk uns ja auch persönliche Erfahrungen mit dem Evangelium, dass wir auch immer wieder selbst davon mehr und mehr überzeugt werden, Herr, und aus unserer Überzeugung heraus auch andere überzeugen können, Herr. Danke dir für alles. Amen.